Herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor.
Wir sind heute hier in Frankfurt auf der Konferenz Digitale Kundenerfahrung und ich habe das Glück, hier Carlo Späth zu treffen und zu sprechen. Er ist Head of Country Management bei den Urlaubspiraten. Hallo Carlo.
Hallo.
So, und jetzt gucken wir mal, über was wir heute reden. Eben habe gerade einen B2B-Vortrag gehört. Jetzt switchen wir zu B2C, zu den Urlaubspiraten und sagen, was heißt hier Kundenerfahrung? Ich dachte immer, das läuft alles automatisiert und es gibt überhaupt keine Kundenerfahrung in dem Sinne, dass ich irgendeine Support-Hotline anrufe. Also anrufen geht bei euch nicht mehr, oder?
In dem Sinne gibt es auch keine Kundenerfahrung, genau. Also das ganz Klassische, da haben wir wenig Kontaktmöglichkeiten, also telefonisch sind wir nicht erreichbar, das ist ganz genau richtig. Aber jeder wertige Touchpoint am Ende mit den Kunden ist ja Teil der Kundenerfahrung und bei uns natürlich ein sehr großer Anteil im Endeffekt Upper Funnel und Awareness und da eben für eine möglichst runde Erfahrung letztlich mit unseren Kunden und die dann letztlich auch mit einer runden Gesamterfahrung auf unserer Webseite und unseren Partnern zur Buchung zu bringen.
Und da kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, aber trotzdem hake ich nochmal an dem Punkt fest, wenn ich eine Reise mache, dann habe ich ja irgendwie auch Fragen. Das heißt also, gibt es bei euch irgendeine Möglichkeit, auch Fragen zu beantworten? Gibt es einen FAQ-Bereich? Gibt es ein Chatbot, der irgendwas macht? Also kann ich irgendwelche Fragen auch beantworten lassen?
Ja, natürlich. Also wir sind ja ziemlich groß auf Social Media. Also haben 2 Millionen Follower auf Facebook, über 600.000 auf Instagram, über 200.000 auf TikTok. Das ist natürlich ein unheimliches Community-Building und eigentlich auch schon fast Tribal-Marketing, würde ich es nennen. Also wirklich ein Zusammenkommen von Urlaubsbegeisterten, die sich da austauschen und natürlich auch zu uns, zu den Reiseexperten, zu der Redaktion. Wir haben eine sehr große Redaktion, sind in 10 Märkten. Das ist auch der größte Anteil auch der Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Insgesamt 90 in den 10 verschiedenen, vor allen Dingen europäischen, aber auch in den USA. Redakteure, die über ihre Reiseerfahrung schreiben, aber dann auch auf Social Media die Rückfragen beantworten. Also wir interagieren besonders da eben mit unseren Kunden und Kundinnen, aber auch über andere Channel, also die klassische CRM-Channel, also über E-Mail kann man uns natürlich kontaktieren auch und mit den Rückfragen. Wir sind allerdings im Normalfall nur der Vermittler oder insgesamt nur der Vermittler. Bedeutet, wir versuchen dann natürlich den Kontakt zum Buchungsportal und dem jeweiligen Veranstalter letztlich herzustellen und vermitteln da dann aber auch. Also wenn es ein Problem gibt, mit Veranstalter XY schauen wir dann schon auch, dass wir dann schon auch unsere Marktposition nutzen für den Kunden und ihm dann auch helfen bei seinem Problem, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und das funktioniert meist recht gut, weil die Partner ja auch wieder im Tourismus mit uns zusammenarbeiten wollen und uns da als Marktplatz auch nutzen und wir da mittlerweile natürlich auch eine Größenordnung haben, die nicht vollkommen vernachlässigbar ist. Also das, und ich würde mal sagen, die modernen Kontaktmöglichkeiten. Und wir haben dann natürlich auch den klassischen Customer Support, beispielsweise über klassische Pauschalreisen, die dann über die Nummern jeweils unserer Partner am Ende abgewickelt werden. Also genau, so Buchungsportale selbst.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann seid ihr absolut führend insofern, dass ihr gar keine Serviceabteilung und eine Marketingabteilung habt, sondern ihr habt ein Content-Marketing. Das ist ja Teil eurer Marke, dass ihr wirklich euch wunderbar auskennt. Man hat das Gefühl, das sind persönliche Empfehlungen von Freunden, ja. Und diese Menschen machen dann auf den Kundenkontakt. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Also das sind die Experten. Wir sind da aufgestellt nach Verticals, also nach Teilbereichen im Tourismus im Endeffekt, also von Mobilität anfangend im Endeffekt und vor allen Dingen Flug, aber auch Bahnreisen, mit Busanreise, also da alle Themen, die irgendwie mit der Anreise zu tun haben. Danach Hotel als eigenen Teilbereich, also wenn man nur die Hotelbuchung vornimmt und dann eben klassisch Veranstalter und Kreuzfahrten. Und da sind dann eben, wann ist es naheliegend, wenn man ein Team hat, was sich nur in diesem Umfeld bewegt, die bauen natürlich auch die Expertise auf, um am Ende Kundenrückfragen wirklich sehr explizit und fachlich sinnvoll beantworten zu können. Also ein bisschen die Thematik und der Anspruch auch, warum gehen die Leute noch ins Reisebüro? Weil Reisen letztlich auch ein sehr emotionales Thema ist und viele Komponenten am Ende mit reinstellen und eine Beratungsleistung unheimlich wichtig ist, gerade bei komplexeren Produkten. Und ich möchte einfach wissen, bei der wichtigsten Zeit im Jahr ist halt einfach so. Und da dann in sicheren Händen zu sein am Ende und die Leute wissen halt, von was sie sprechen und dann ist es ja naheliegend, diese Connection auch bestmöglich zu nutzen in der Kundenerfahrung.
So, jetzt baut ihr ja auch Wissen auf, weil die kommunizieren ja ständig. Das heißt, habt ihr das systematisch strukturiert oder ist das nur in den Köpfen der Mitarbeiter, die sich in diesem Bereich auskennen?
Nee, Wir haben, wir dokumentieren im Endeffekt den, das gesamte Feedback auch über die Kunden, also nutzen da Tools für Social Media, wo Segmente und Sentimente im Endeffekt auch gefiltert werden. Also wir sehen da ziemlich gut und haben dann mehrere Leute, die sich auch damit beschäftigen, auch im Social Media Team im Endeffekt. Was ist das Kundenfeedback? Was ist oft aufgetreten? Also welche Schlagwörter gab es im Endeffekt ziemlich häufig? Wo müssen wir auch nochmal reinzoomen? Was wünschen sich die Kunden? Und um das dann aktiv zu nutzen. Also es ist ja die logische Konsequenz, wenn man so viel Feedback hat, wie wir, das, was über Social Media einläuft, einfach zu gucken, okay, was sind so die großen Schlagwörter, was Leute derzeit bewegt oder was funktioniert auch nicht später bei uns im Funnel, bei unseren Partnern. Also wir haben auch Integrations, wo die Buchung zumindest im Look and Feel und Urlaubspiraten stattfindet über unsere Partnerunternehmen auf der Webseite. Und das ist natürlich irgendwie wichtig und wir merken dann auch unheimlich schnell, irgendwas funktioniert nicht. Ja, der Kunde hat ein Problem bei der, Buchung. Und das Feedback ist natürlich, also wäre ja Wahnsinn, wenn man die Daten nicht verwenden würde. Genau.
Und habe ich als Mitarbeiter bei euch, der also in einem Kundenchat gerade drin ist, die Möglichkeit, über ein internes Knowledge-System an Wissen ranzukommen, wo ich sage, oh, das weiß ich jetzt nicht. Oder google ich dann ganz normal wie jeder normale Mensch oder frage sogar eine externe KI.
Wir haben im Endeffekt einer so diesen ganzen Bereich Frequent Asked Questions, also da ein Wiki, ein internes, wo man selber eben suchen kann, was wir jetzt auch im Endeffekt wirklich mit einem Large Language Model supporten, einfach um schneller an
das Ganze zu kommen. Das war meine Frage, da seid ihr dran, also das Wissen habt ihr, das Wissen ist strukturiert und jetzt seid ihr im Moment in diesem Prozess, wo wahrscheinlich alle Unternehmen gerade drüber nachdenken, das heißt da ein LLM drüber zu laufen zu lassen und das dann den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
Richtig? Genau, das gilt für alle Themen, auch die also Internationalisierung bei uns natürlich auch ein Riesenthema, also natürlich naheliegend die Expertise dann auch von mehreren Märkten zu nutzen. Übersetzungen, und das sind auch so die Produktivitätssteigerungen, die dann wirklich deutlich sind, auch für uns. Wenn der italienische Markt natürlich sich mit Rom auskennt, wieso soll man nicht das Fachwissen von denen, die eventuell sogar in Rom, wir sind sehr remote aufgestellt, also haben zwar ein Büro in Berlin, aber die Leute können weltweit, soweit das steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich möglich ist, arbeiten. Und wir sind da wirklich sehr, sehr flexibel, weil wir dann sagen, das baut auch wieder Expertise, gerade noch in der Redaktion auf, wenn die unterwegs sind. Also wir profitieren beidseitig am Ende davon. Und da wäre es ja dann einfach grob fahrlässig, als international aufgestelltes Unternehmen nicht genau darauf zu nutzen. Also das auch wieder für Customer Support, aber dann auch im Push-Marketing. Ja, also bei beiden Touchpoints im Endeffekt im Funnel das Wissen besser zu nutzen. Das machen wir bei Übersetzungen schon sehr gut. Also haben da auch wirklich ein eigenes, ein ChatGPT Plugin, wo wir genau das nutzen, also auf den Urlaubsberaten-Stil, aber dann eben immer noch human-generated, ja, und das ist der entscheidende Unterschied und das ist, glaube ich, auch bei uns ganz, ganz wichtig. Es läuft eigentlich, was das angeht, gar nicht so automatisch, wenn man so will, und dieses klassische, unser Herzstück bleibt die Push-Power und die menschliche Empfehlung, gemixt eben mit Technologie und den Angeboten, die einen vielleicht noch interessieren könnten.
So, aber für die Mitarbeiterinnen gibt es eine Möglichkeit, über ein LLM Informationen abzufragen. Dieses habt ihr schon oder arbeitet dran? Und Anschlussfrage, macht ihr das selbst? Macht ihr das mit einem Dienstleister? Habt ihr eine gute IT-Abteilung, die das macht? Wie geht ihr an das Problem ran?
Ja, die gibt es noch nicht. Also wir haben aktuell die Daten noch in Wiki strukturiert und da halt auch wirklich noch, also ich würde sagen, wirklich auch sagen, um da ganz ehrlich zu sein, ziemlich simpel im Endeffekt. Also das, was reinkommt im Endeffekt, so strukturiert, dass man schnell darauf zugreifen kann und über eine klassische Suche, eine klassische Schlagwortsuche dann eben da die Strukturen. Aber der Schritt, dass irgendwo die Daten, wenn die einmal strukturiert sind und sinnvoll strukturiert sind, auch einzuspeisen, der ist relativ gering. Also das ist eigentlich diese Translation-Thematik bei uns natürlich das gewesen, was man zuerst angeht. Das haben wir jetzt gut gemanagt. Und jetzt ist halt die Fragestellung, was sind die Themen, die man ab nächstes angeht. Und da muss man halt auch sagen, Customer Support, unmittelbar die Rückfragen, sind natürlich trotzdem für uns sehr so Social Media lastig. So der direkte, dieses, was auch im Customer Service meist unmittelbar ein Problem mit der Buchung. Das läuft ja alles über die Partner am Ende ab. Also für uns so viel, was das angeht und was man da automatisieren müsste, kommt eigentlich gar nicht rein. Also es ist mehr dieses Interaktion auf einer emotionalen Ebene, so quasi mit unseren Kunden, ja, auch auf Social Media. Die haben irgendwie wir wollen einfach, dass sich auch mit ihnen beschäftigt wird natürlich und diese enge Beziehung auch zu unseren Kunden aufzubauen. Und die versuchen wir auch individuell auch weiter mit zu gestalten. Und genau,
da schon. Also wenn ich verstehe es richtig, das Enablement eurer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem Fachgebiet, beispielsweise Italien. Ich bin in Deutschland und ich kenne mich aber bei euch. Ich bin derjenige, der sich mit Rom am besten auskennt und in deutscher Sprache jetzt ja auch kommuniziert über Social Media mit den Kundinnen und Kunden. Und ich habe die Möglichkeit, mein Wissen über Rom persönlich anzureichern, aber ich habe ein internes Wiki, mit dem ich mich schlau machen kann. Aber ihr arbeitet da nicht priorisiert dran, dass ihr versucht, denen ein eigenes LLM zur Verfügung zu stellen.
Derzeit nicht.
Okay.
Also,
gibt es sonst irgendwelche KI-Projekte intern, wo ihr sagt, da setzen wir KI ein? Also du hast schon gesagt, nach außen eventuell, dass man dieses Wissen mit einem Wiki zur Verfügung stellt für nach außen eben, aber mit eigenem Fachwissen. Weil das Problem ist, ja, wenn ich eine normale LLM frage, das kann auch halluziniert sein.
Richtig. Und ja, also vor allen Dingen Schlagwort Produktivitätssteigerung. Das für unsere Editoren am Ende oder die in der Redaktion, das am Ende einfacher zu machen, ein gutes Angebot am Ende für Kunden sichtbar zu machen. Und da ist eben der größte Hebel für uns wirklich die Übersetzung, das im eigenen Sprachgebrauch von Urlaubspiraten. Wir haben ja auch eine ganz spezielle Sprache, wie wir mit unseren Kundinnen am Ende sprechen. Also sehr auf eine lockere Art und Weise. Du hattest gesagt, der beste Freund, die beste Freundin, das trifft schon ganz gut. Das ist eigentlich auch so immer mein Schlagwort, wie ich uns beschreibe. Und da wollen wir auch einen klaren Fokus haben und glauben auch, dass wir da zum Thema AI auch den höchsten ROI haben, wenn man so will. Ja? Also das ist recht simpel umsetzbar und führt einfach zu einer so deutlichen Produktivitätssteigerung. Also Content-Erstellung und da deutliche Produktivitätssteigerung eben über AI zu bekommen. Darum geht's primär.
Eure Marke ist die Marke, es gibt geprüfte Informationen zum wichtigen Thema Reisen. Die besten Wochen meines Lebens will ich sie auf Nummer sicher gehen. Ich konnte mir das auch im Internet holen, aber bei euch war es irgendwie zuverlässiger. Das ist Teil eurer Marke in meiner Wahrnehmung. In Zukunft wird es eine Agentin geben, mein Handy geben und das berät mich. Das ist meine Freundin zum Thema Reisen und das wird von irgendeinem großen LLM-Anbieter kommen, genauso wie das Internet irgendwie über uns kam. Welche Rolle wird in dieser Zukunft in 10 Jahren, in 5 Jahren, vielleicht auch schon in 4 Jahren, werden die Urlaubsberater spielen da? Werden sie dann sozusagen untergehen und OpenAI wird übernehmen oder habt ihr den Ehrgeiz, da dran zu bleiben?
Natürlich haben wir den Ehrgeiz, sogar nicht nur dran zu bleiben, sondern an vielen Stellen auch im Tourismus auch weiter zu überholen. Also da sind wir momentan auf der Überholspur global und das ist natürlich das lässt man sich nicht nehmen. Und jetzt vor allen Dingen auch nach Corona haben da große Ambitionen und wie schon gesagt, das letztlich die Verknüpfung macht, ja, diese menschliche Komponente damit drin zu haben und diesen AI-Support damit reinzunehmen. Wo sehen wir uns da? Also die Reisebüros waren auch schon vor wie vielen Jahren totgeglaubt? Also die Debatte geht mindestens, glaube ich, seitdem ich im Tourismus denke und das jetzt auch schon über 10 Jahre. Also beziehungsweise genau 10 Jahre jetzt. Und im Endeffekt läuft immer noch fast die Hälfte der Buchungen über Reisebüros. Ja? Und gerade da, also ich nehme da immer ganz gerne ein Beispiel, den Tobias aus unserer Redaktion, aber da stehen die meisten anderen Redakteure und Redakteurinnen nicht an. Der hat 130 Länder besucht, ist jetzt gerade Anfang 40. Und ich glaube, wenn er eine Empfehlung abgibt, gerade von auch Stellen auf dieser Welt, wo ja auf jeden Fall kein Chatbot im Zweifel hinkommt oder keine AI hinkommt, diese persönliche Note und diese Erfahrung und auch Emotional Intelligence quasi, da wird man vielleicht irgendwann hinkommen. Es wird aber trotzdem, glaube ich, eine gewisse Gegenbewegung geben, ja. Human-generated Content mit AI-Support, gar keine Frage.
Genau.
Wird eine gewisse Wertigkeit behalten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich glaube sogar eher, dass das zunimmt. Also auch, es wird auch Regularien auch weiter natürlich. Wir haben jetzt den EU AI Act. Ja, also auch die Fragestellung ist natürlich, wenn ich AI nochmal zusätzlich kennzeichnen muss, AI generated content, macht es das für Kunden, Kundinnen ja nochmal einfacher auch zu unterscheiden. Und dann kann ich aktiv diese Entscheidung treffen. Und dann stellt sich noch die Frage natürlich, wenn die Empfehlung von der AI dann wirklich jetzt mal so gut ist, wie die Empfehlung von Tobi, von Steffi, von Marc bei mir in der Redaktion oder Ramon, ja, dann stellt sich trotzdem noch die Frage, möchte ich das oder will ich nochmal, habe ich trotzdem höheres Vertrauen in dem, der die Erfahrung beispielsweise schon gelebt hat? Und wenn Wir als Plattform das natürlich weiterhin auch über Social Commerce, über unsere Push-Channels auch eigentlich the real experience, also die echte Erfahrung auf dem Device schon mal gelebt zu haben bei Urlaub, bevor man sie überhaupt macht. Was hat, glaube ich, was? Also da macht mir in den nächsten 10 Jahren zumindest keine Gedanken. Oder Gedanken über andere Themen.
So. Absolut, sehe ich ganz genauso. So, dann sind wir sozusagen beim Thema Corporate Influencer, weil Tobi würde ich jetzt als Corporate Influencer bezeichnen. Wie viel von der Sorte habt ihr?
Gut, insgesamt 90 in der Redaktion, also ja. 85.
Die unterschiedlich extrovertiert sind.
Richtig. Was das Thema Reisen angeht. Ja,
genau.
Insgesamt. Ja, natürlich. Nee, und kann man definitiv als Corporate Influencer bezeichnen. Und ist auch nicht jeder da in gleicher Weise dann eben auf Social Media eben auch unterwegs. Uns ist aber schon auch wichtig, das zu nutzen, dass die Leute unterwegs sind. Haben da eben auch nochmal so wie so ein kleines Wiki, wo wir nach der Reise eigentlich, also after travel, auch das eigene Wissen strukturieren, wie auch vorher schon angesprochen, und das dann eben global nutzen, aber dann eben auch den Content, wir wollen eigentlich komplett weg von Stock, haben dafür für meinen Geschmack leider immer noch zu viel. Das ist natürlich ein Content-Erstellung natürlich, was unheimlich aufwendiges im Endeffekt doch ist, ja, selbst mit einer recht großen Redaktion. Und da am Ende dann trotzdem sehr viel Aufwand letztlich dahinter liegt, das auch auf der Qualität zu machen. Wir sind ja in Konkurrenzsituation, sind auch unsere Partner, aber bis zu einem gewissen Grad mit Influencern, die permanent unterwegs sind. Bei uns ist es ja so, die machen alle noch den Redaktionsjob und sind ab und an entweder für uns beruflich unterwegs, das machen wir auch, Pirates on Tour heißt das Format. Also da sind wir mit unseren Partnern unterwegs und testen die Reise und genau das, was ich vorher beschrieben habe, die echte Erfahrung schon mal auf den Device. Und pushen das dann über unsere Channels am Ende raus. Und da ist dann eben auch Tobi, Steffi und Co. eben in der Welt unterwegs oder für Destinationen im Destinationsmarketing und zeigt eben, wie es dann wirklich ist. Und das ist im Endeffekt Corporate Influencing on its best. Und das verbunden mit gutem Influencer-Marketing, das ist natürlich nochmal ein unheimlicher Katalysator für die Reichweite und ein super wertiger Touchpoint dann letztlich mit Kunden, Kundinnen. Weil, also in der User Experience dann unheimlich entscheidend, weil das ist ja authentisch. Also die Leute arbeiten bei uns, weil sie Produkt lieben. Und das ist halt was, wenn man das authentisch rüberbringt, dann hast du schon einen recht hohen Wert.
Ja. Welche Rolle spielt das Geschäft mit Destinationen? Also, dass ihr beauftragt werdet von Destinationen?
Ja, eine große Rolle auch. Also sind da in Partnerschaft mit vielen Destinationen querfeldein, weltweit. Und für die ist es natürlich auch ein interessanter, anderer Weg, andere Möglichkeit, letztlich auf Leute Upper Funnel, aber dann auch letztlich bis an die Conversion ran, weil so weit gehen wir dann ja am Ende durch und inkremental auch Geschäft in die Destination zu bringen.
Genau, damit sind wir beim Thema Social Commerce und eigentlich wollten wir nur über Social Commerce heute reden, aber es ergibt sich ja, dass viel, viel andere spannende Themen auch dazu kommen. Was heißt Social Commerce für dich?
Ja, dass man es eigentlich uncoded hat und Social Media nicht mehr nur irgendwo Reichweite generieren ist und dann nochmal gucken, was dabei so am Ende rumkommt und ein bisschen Brandmarketing und kann man vielleicht mal irgendwie mitmachen, sondern wir sind eine Social Media Company. Also für uns ist das ein wesentlicher Teilbereich im Endeffekt auch, wie wir Traffic Acquisition betreiben und dann auch Conversion erzeugen. Also wir haben da Spitzen von auf Facebook bis zu 9 Millionen Reichweite mit einem Post. Instagram hat es gerade jetzt nachgeguckt, war der stärkste Post im letzten Jahr 4,5 Millionen. Und da passiert nicht nur was, die Leute sehen das, die Leute buchen das straight über den Deal. Einmal die gesamte Customer Journey so durch, zum Partner gelingt am Ende durch. Und wenn wir da Druck drauf bekommen, auf die Angebote, auf die wir Druck bekommen, auf die Empfehlungen, die dann wirklich gut ankommen und diese Reichweiten erzeugen, das ist natürlich auch nicht jede einzelne Post, aber die gehen dann halt auf, was Buchungen angeht, durch die Decke. Ja? Also da kommen dann schon Umsätze zustande. Da gehe ich dann auch mit breiter Brust rein und sage, im Tourismus gibt es nicht so viele, die so schnell so viel Geschäft aus der Schraft bringen.
Aber es wird ja immer wieder darüber geredet, über die Social-Commerce-Angebote der Plattform selbst, dass ich also in einem Video irgendwas mit gleich bestellen kann und so weiter. Was sind Erfahrungen?
Ja, ist ganz interessant. Das ist ja in Asien ein Riesenthema. USA ist so ein bisschen dazugekommen, aber auch noch nicht so ein ganz, ganz großer Durchbruch. Also gibt es natürlich bei Influencern Co. gute Beispiele. Auch Live-Shopping und solche Geschichten ist ja...
Das wäre nämlich meine nächste Frage, die Rolle von Live-Shopping in diesen, du sagst gerade, unterschiedlichen Märkten, Asien, Amerika, Europa.
Ja, da ist für uns also Muss ich ehrlich sagen, haben wir uns noch nicht reingetraut so richtig. Also ich persönlich auch nicht. Weil im deutschen Markt ist unser größter Markt. Also wäre wahrscheinlich schon so, dass wenn wir sowas starten würden und so ein Live-Shop, ein Event, muss man ja fast schon sagen, wenn es gut machen will, dann muss es in die Richtung gehen, okay, man hat einen riesen Entertainment-Faktor dahinter und man macht das groß draus. Also das wäre dann schon der Anspruch im Endeffekt so. Und dann gibt es nicht so viele schöne Cases bis jetzt, wo ich sage, okay, in Deutschland gefällt mir das schon richtig gut so. Das ist das Investment wert, weil, also, man muss es ja dann einfach daran rechnen am Ende auch. Also wir sind ein bisschen in Instagram Live unterwegs und diese ganzen Sachen. Also, dass man auch einfach, das bis zum gewissen Grad auch gut für einen Algorithmus, ja, also die Funktionalitäten der Plattform auch regelmäßig zu nutzen. Mal wird eine priorisiert, mal die andere. Also, da haben wir schon so ein bisschen Erfahrungswert und irgendwie, den Yoga-Kurs zur Yoga-Reise, den eine Kollegin mal gemacht hat für die Wellness-Wochen quasi. Und dann hat sie eine Live-Session Yoga gegeben und dann kommt man halt dazu in der Yoga-Woche. Also solche Aufhänge halt, die für uns dann halt trotzdem, naja, sagen wir mal, ein schönes Gimmick für Kunden und Kundinnen am Ende sind über die Plattform, aber trotzdem noch recht easy umzusetzen. Ich glaube, wenn man das wirklich auf eine Commerce-Ebene bringen möchte, dann muss man halt wirklich so ein komplettes Event durchplanen. Also zusätzliche Rabatte, je nachdem, wie viele Leute sich einloggen, als ein Beispiel, also so eine Dynamik aufbauen. Und das hat dann halt auch schon technisch eine gewisse Komplexität und ist wie so eine gesamte Produktion. Und da haben wir bis jetzt halt auch einfach andere Themen gesehen, die für uns einen größeren Stellenwert auf der Ebene des Social Commerce hatten. Und so richtig in Europa ist es ja trotzdem meiner Auffassung nach, also in unserer Branche sowieso nicht, aber noch nicht angekommen. Und
das ist der entscheidende Punkt.
Genau.
Also es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ja. Wir sind nicht in Asien.
Ja. Aber wir Europäer sind ja auch immer ein bisschen langsam, was das angeht. Und mittlerweile würde ich ja schon sagen, also auch was im Marketing ankommt, ich war jetzt erst wieder in Taiwan, es ist schon der Wahnsinn, einfach wenn man da durch die Stadt läuft und wie neu gedacht wird einfach und was für eine Größenordnung das hat. Da bin ich teilweise wirklich so ein bisschen, vergessen New York quasi, Hongkong, Taipei und Shanghai ist Next Level Marketing. Also was da auf mit Out of Home?
Ja, also solche Themen irgendwie, fand ich den Case auch ganz interessant. Gamification-Elemente auf der Straße im Endeffekt mit auch einem Spieleanbieter, die Drohnen QR-Codes geflogen sind, quasi in die Spiele runterzuladen. Also sowas ist natürlich, oder 3D-Advertisement, da war jetzt, glaube ich, das erste am Alexanderplatz irgendwie auch, weil wahrscheinlich gab es halt schon mehrere. Aber da sind wir halt schon, was das angeht, kommt erst so nach und nach und ich glaube, dann ist es auch ein Gewinnungseffekt. Also ich würde da schon die Ambition haben, noch mitzuspielen irgendwann und man muss alles mal irgendwie auch getestet haben. Und wenn man, ich bin jetzt eigentlich felsenfest davon überzeugt, wenn man ein geiles Format draus macht und das Schönes auf die Straße bringt, dann kann man sowas auch definitiv schon aufbringen. Also ich glaube,
das Thema, das du jetzt damit angesprochen hast, ist das Thema Out of Home. Das heißt also, raus aus dem Internet, rein ins echte Leben. Welche Rolle spielt das bei euch? Wo sind da Ansatzpunkte oder wo könnten Ansatzpunkte sein, um rauszugehen ins echte Leben?
Ja, also wir kommen ja online und sind mit den großen Social Media Channels gewachsen im Endeffekt auch und haben da die Phase auch von Facebook, Hypergrowth-Phasen und so einfach extrem auch mitgenommen und sind da unheimlich etabliert. Wir haben dadurch natürlich auch von unserem Marketing-Spend am ehesten auch über den Paid-Marketing auch mit angesiedelt, also auf den Social Channels Google, haben aber insgesamt einen sehr, sehr geringen Anteil. Also Leute kommen wirklich einfach gar nicht zu uns. Sehr komfortable Situation erstmal. Also wir müssen erstmal gar nicht so viel aufgeben, dass wir den Traffic bekommen. Und das ist erstmal die erste gute Grundvoraussetzung. Und dann ist es so einfach da, dass ja so ein bisschen auch immer bis jetzt Schuster bleibt bei deinen Leisten gewesen irgendwie so. Wir bleiben bei dem, was wir irgendwie gut können und wo wir einen guten Return on Invest und einen guten Return on Ad Spend sehen. Ist aber auch so, haben hier und da also ein bisschen was im Fernsehen gemacht, beim Dschungelcamp so mit Sponsoring ein bisschen was und Erfahrungen immer mal wieder verschiedene Sachen da auch ausprobiert und sind natürlich auch an einen Punkt angekommen, wo die Frage berechtigt ist, ja, also wo man doch zu den bekannteren Urlaubsmarken auch in Deutschland gehört, also je nachdem, welche Umfrage man sich da auch so mit anguckt. Wo wir ja gerade wirklich auch genau evaluieren, was wollen wir on top machen. Also weil es reicht halt einfach nicht mehr.
Habt ihr schon ganz konkret getestet, Digital Out of Home, dass ihr sagt, in der Region schalten wir jetzt einfach mal ein bisschen und gucken mal, was ist. Kann man ja alles programmatic machen heute, um zu testen, ist in der Region dann die, geht da irgendwas hoch im Vergleich zu einer Region, wo ihr nichts macht?
Ja, bis jetzt wirklich nur ganz rudimentär, also nichts, was ich da irgendwie verwertbar reingeben könnte, wo ich sagen würde, das wäre jetzt hier wertig genug, um irgendwas dazu zu sagen.
Also da sind wir wirklich in den Anfangsschuhen.
Okay, zurück zum Social Web, euer Heimgebiet sozusagen, euer Heimspiel, Shoppable Content. Was sind Inhalte, wo ihr sagt, das funktioniert besonders gut und auch besonders gut im Sinne von Umsatz bringen?
Gut, also wir kommen natürlich über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, über eine Ersparnis. Ja.
Also
für uns sind immer, natürlich Grundvoraussetzung, dass das gegeben ist. Arbeiten da auch mit exklusiven Partnerschaften zusammen. Also das Angebot, das ist am Ende nur über uns für einen bestimmten Zeitraum zumindest und über den Partner am Ende buchbar ist. Haben da weiterhin auch, auch wenn auch schon immer mal wieder auf Tod gesagt, einen guten Erfahrungswert mit Flash-Sales und Flash-Produkten, weil es ja doch so ein bisschen dann trotzdem auch FOMO und die Urgency letztlich auch mit auslöst. Also es ist, glaube ich, eine Dynamik, die man gerade über diese extrem großen Push-Channels auch gut nutzen kann. Also wenn so ein App-Push da an 500.000 Leute im Endeffekt auch mit da Zugang in der App haben, dann kriegt man da ganz schön viel Druck im Endeffekt auch mit drauf. Ja, wenn man dann ein exklusives Hotelprodukt in der Alpenregion für den Hochsommer hat mit 40% Ersparnis, dann überlegt man sich auch vielleicht einfach mal on top, ja, das mache ich jetzt mal nochmal, auch wenn ich vorher eventuell überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Also das ist für uns im Endeffekt ein Riesenpunkt und dann im Endeffekt wirklich, also unser Ansatz ist, jeder Deal auch irgendwo eine Story. Also da auch wieder wertige Kontakte, Upper Funnel mit Kunden, Kundinnen kreieren, ja. Also wenn wir den darstellen, versuchen wir doch immer irgendwie die Experience irgendwo mit aufzuzeigen und das führt dann auch, ja, Leute wollen ja mehr als nur das Hotelprodukt beispielsweise oder die Pauschale. Also im Urlaub will ich was erleben, will was vor Ort machen. Und das miteinander zu verbinden, mit dieser Ersparniskomponente funktioniert dann unheimlich gut. Also das eine Highlight zu haben, ey, das wollte ich immer mal schon machen. So dieses, ist ein bisschen abgedroschen, aber so diese Bucketlist-Geschichte, ein bisschen granularer irgendwo verteilt, die funktioniert immer noch unheimlich gut. Also überhaupt die Möglichkeiten aufzuzeigen, die das Reisen hat. Und das ist ja so unheimlich vielschichtig, zusammen mit der Komponente eigentlich auch immer wieder vor der Welle zu sein. Also da sind wir schon, glaube ich, auch einfach eine breite, ja, einfach ein riesiger Influencer, auch wirklich spezifisch Destinationen mit groß zu machen. So Trenddestinationen Albanien, ja, auf die über den letzten Jahre. Also da hatten wir Peaks, die wirklich, also auch dann Effekte auf SEO hatten, die ja unfassbar waren, ja. Also man konnte wirklich Korrelationen sehen. Wenn wir stark Albanien gepusht haben mit dem Traffic, gingen auch Suchanfragen über Google gleichzeitig hoch, ja.
Also das ist so, genau.
Also, wenn man so eine Push-Power hat, ist es hat unheimlich interessant zu sehen, wie stark wir dann auch im Destinationsmarketing eben influencen. Also die Kombination aus gutem Angebot und was kann ich denn eigentlich damit anfangen, so nicht hier einfach Push, hier hast es. Und die Zeiten sind, glaube ich, auch im Marketing und in Kunden und User Experience irgendwie vorbei. Leute wollen abgeholt werden. Das Marketing darf wie Marketing aussehen, muss aber irgendwie einen Mehrwert bieten. Und wenn man das gut miteinander verbindet, und ich glaube, das schaffen wir, dann ist man ganz gut aufgestellt.
Community zum Abschluss noch. Du hast das Thema schon angesprochen. Was sind oder wie sehen Communities bei euch aus? Welche sind interessant?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr weite Frage. Für uns aber eine unheimlich wichtige. Kommt natürlich ja ganz drauf an. Also wir sind eigentlich auf allen Channels unterwegs und da würde ich eben auch stark unterscheiden. Social ist nochmal eine ganz andere Umgebung als die CRM-Channel und WhatsApp was ganz anderes als E-Mail oder App. Wir versuchen halt jeden Channel auch innerhalb des Communities Gedanken, eine eigene Value Proposition eigentlich irgendwo offen zu geben. Also um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben natürlich den Hauptchannel Facebook. Hauptchannel als Unterteilung danach Facebook-Gruppen. Ja, also wir haben einmal den Hauptchannel Facebook als Gesamtkanal, wo wir die Angebote pushen und dann nochmal Facebook-Gruppen, die stärker auf die Persona letztlich auch ausgerichtet sind oder auf bestimmte Nischen oder Zielgruppen am Ende, die wir auch stark aufbauen, wo wir zusätzlich mit reingehen. Also ein Beispiel Familien. Und da sagen wir dann halt auch, der Hauptchannel ist eben für den allgemeinen Austausch und den Push der Deals, also auch ein bisschen das Bespielen von unserer Seite da und dann die Gruppen auch stärker nochmal zur Interaktion, also dass auch die User untereinander eben sprechen, sich gegenseitig helfen und wir den Gedanken natürlich auch verhältnismäßig schnelle Antwortzeiten da irgendwo haben möchten und eher so eine betreuende Funktion haben, ja, auf WhatsApp oder im E-Mail im Endeffekt eine ganz andere Ansprache und da beispielsweise auch Personalisierung wieder eine große Rolle spielt. Ja. Also Hyper-Personalization, wie können wir E-Mails noch stärker so aufbauen, dass wirklich genau der Content am Ende rauskommt, der am Ende für Teuersten den großen Mehrwert bietet, ja. Und wir versuchen halt wirklich dieses einseitige Bespielen und zu bepushen zu vermeiden, weil das macht Urlaubspiraten halt auch aus, dass da wer dahinter steht und dass da eben keine AI ist und dieser echten Menschen. Und Instagram oder TikTok funktioniert doch nochmal ganz anders, ja. Also auch, wie interagieren wir dann auch mit anderen Brands? Zählen wir auch irgendwie Zeit zur Community? Haben da auch keinen richtigen Konkurrenzgedanken, ja? Also alle können auch irgendwie, aus einem ergibt sich irgendwie was und Interaktion mit anderen Profilen ist da auch wieder unheimlich wichtig und Social ist da eben unheimlich komplex und mit zu eben noch Blog und die Internetseite natürlich auch nochmal da Feedback vom Kunden kommt und wir dann einfach wirklich da dann auch wirklich vollumfänglich sagen, hier wollen wir dann natürlich auch schnell die Expertise zeigen und einfach Leute, ja, dass sie sich abgefüllt fühlen. Dann wieder der Reisebüro-Aspekt. Wenn ich eine Rückfrage habe, dann wird mir da doch geholfen und im Zweifel sogar, wenn mir irgendein finanzieller Schaden entsteht, dann hat ihr auch bei Partner XY nach und dafür einzustehen am Ende.
Eben gerade habe ich gedacht, es gibt Gedankenübertragung, weil ich habe nämlich genau gedacht, die Abschlussfrage, die ich dir stellen wollte, ging in Richtung, wie weit seid ihr beim Thema Hyperpersonalisierung von E-Mails? Und in dem Moment hast du genau dieses Thema angesprochen. Oder nochmal zum Abschluss, was macht ihr da, wie macht ihr und wo steht ihr da?
Ja, also wir testen alles AB und das Klickverhalten im Endeffekt der Nutzer, um da eben zu schauen, in welche Segmente kommen die Nutzer am Ende rein und sind insgesamt wollen die Journey da eben auch komplett einmal so strukturieren, dass über Newsletter kommen dann im Endeffekt, ist ja dann nur ein Entry Point im Endeffekt, auch der Blog, die Blogstruktur vor allen Dingen auch in der Apps ist verändert, ja, also wir haben dann For You Feed, also wenn ich zum Beispiel über Newsletter in die App komme.
Achso, stopp, nur dass wir uns richtig verstehen, also die E-Mails sind nicht personalisiert.
Doch.
Sind
also genau, wenn ich viele, wenn ich oft Familienangebote beispielsweise klicke, dann komme ich ins Familiensegment. Wenn ich eine bestimmte Ansprache habe, also mich bestimmt für, besonders auch für Last Minute.
Wundert, wenn ihr nicht da irgendwas macht in die Richtung.
Genau. Und dann aber, ich glaube, die Customer Journey unheimlich wichtig ist, die immer unmittelbar weiterzudenken. Wir versuchen natürlich, die Leute in der eigenen Umgebung aufzulassen. Die eigene App für uns unheimlich wichtig ist und da auch ein ganz, ganz großer Fokus drauf liegt, dann die Journey da stringent zu durchdenken. Also wenn ich aus der App komme, wenn ich aus dem Newsletter komme, die Informationen sinnvoll zu verarbeiten und dann in der App zu sagen, in For You Feed, oft in der App, werden diese Informationen halt verwertet. Weil wenn ich im ersten Schritt dann trotzdem keinen Treffer lande, muss ich einfach schauen, dass dann die Experience, dass dann die Leute nach diesem Entry Point abgeholt habe. Und das ist eigentlich sogar nochmal der wichtigere Schritt, weil da, also ich kann mich ja, und das ist diese zufällige Komponente und die es bei uns schwierig macht, auch mit dem Thema Hyperpersonalization. Wir kommen ja daher, ich habe eventuell noch gar nicht darüber nachgedacht, dass ich genau dieses Angebot haben möchte, weil it's too good to be true, but true. Also eigentlich zu gut, um wahr zu sein, wenn ich Leute in der Fußgängerzone interviewen würde zu der Thematik, ey, kannst du dir vorstellen, dass man zu dem Preis nach Mallorca kommt oder so? Da sagen die Leute ein Vielfaches davon im Normalfall, ja, für den Urlaub, ja. Und diese Komponente, diese Zufallskomponente wollen wir halt immer mit reinmixen im Endeffekt auch. Und dann ist es halt nur wichtig, wenn es für die Leute nicht passt, nicht diesen Effekt zu erzeugen letztlich. Oh, Mist, passt aber nicht für mich, negative User Experience, sondern zu sagen, ey, wir haben ja immer noch das und das und das und das passt viel besser für dich. Und das ist gar nicht so trivial, weil Reisen ist ein unheimlich komplexes Thema. Da wären wir bei den Emotionen. Reiseverhalten hat so viele Variablen, dass gerade wenn die Flugkomponente dazu kommt, ja, also allein von den Terminen und wann ist der Abflug und so weiter. Also habe ich Kinder, habe ich keine Kinder. Also da kommt eine Komplexität rein, die wirklich vielschichtig ist und natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit auch letztlich dann liegt, die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen und damit auch Conversion und eine gute Kundenerfahrung dann auch genau auch in den Fällen sicherzustellen. Weil der, ich sag mal so, die Zugreise nach Prag für 10 Euro, die interessiert mich vielleicht per se als Aufhänger, aber wenn es nicht in meinem Reisezeitraum ist, dann brauche ich halt irgendwas anderes und eine Alternative. Und da die Leute abzuholen, das ist dann eben so entscheidend und das versuchen wir möglichst in der App und da eine einheitliche Journey bis zu unseren Partnern hinzubekommen am Ende.
Und wenn jemand interessante Vorschläge machen kann, dann seid ihr das. Danke für dieses spannende Gespräch mit dir.
Ja, ich danke dir, Thorsten.
Das war's schon wieder mit dem Marketing-Briefing Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.